Die Predigt am letzten Sonntag hatte den Titel gehabt: Jünger brauchen Vorbilder in Demut und Glauben. Und da wollen wir uns heute ein weiteres Vorbild anschauen. Und ich habe da im Internet einen guten Spruch gefunden, der mir sehr gut gefallen hat. Zu viele Menschen schätzen nicht, was sie eigentlich haben. Es wird alles selbstverständlich. Und sobald etwas selbstverständlich ist, schenkt man den Dingen, Menschen oder Gefühlen keine Beachtung mehr. Also es wird heute auch sehr stark um Wertschätzung gehen. Die Vorgeschichte zur Predigt finden wir wieder im Lukas-Evangelium, und zwar im 7. Kapitel ab Vers 36. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus war in sein Haus gekommen und hatte sich zu Tisch gelegt. In dieser Stadt lebte auch eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfahren hatte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat an das Fußende des Liegepolsters, auf dem Jesus sich ausgestreckt hatte, kniete sich hin, fing so sehr an zu weinen, dass ihre Tränen seine Füße benetzten. Sie trocknete sie dann mit ihren Haaren ab, küsste sie immer wieder und salbte sie dann mit Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich: Wenn der wirklich ein Prophet wäre, würde er doch merken, was das für eine Frau ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Als ich mir den Text so durchgelesen habe, sind bei mir so einige Fragezeichen angegangen. Es ist schon recht eine seltsame Begebenheit. Zum einen, dass ein Pharisäer Jesus zum Essen einlädt. Wir wissen, Pharisäer und Jesus, die haben sich nie wirklich gut verstanden, und das ist in der Zeit immer schlimmer geworden, und eigentlich haben die Pharisäer schon ihre Meinung über Jesus gebildet gehabt. Sie haben schon gesagt, das ist nicht der Messias. Das ist ein Scharlatan, der ist gefährlich, mit dem sollten wir am besten nichts zu tun haben. Aber da ist einer, der möchte sich seine eigene Meinung bilden, und das finde ich sehr positiv an diesem Simon, dass er nicht einfach die Meinung der Allgemeinheit annimmt, sondern dass er Jesus persönlich kennenlernen möchte. Er lädt Jesus zum Essen ein, er möchte selbst herausfinden, vielleicht ist doch etwas dran an ihm, vielleicht ist er doch der Messias oder vielleicht ist er zumindest der Prophet, wer weiß, er möchte ihn kennenlernen. Also zumindest auf den ersten Blick hin ist dieser Simon offen. Man könnte sagen, er ist ein Suchender. Und Jesus, der ist normalerweise auch immer recht schnell mit scharfen Antworten an die Pharisäer, der hat diesem Simon gegenüber scheinbar auch keine Vorurteile, sondern er nimmt diese Einladung gerne an. Und dann kommt das nächste Fragezeichen, da kommt plötzlich ein ungebetener Gast. Das ist eigentlich Hausfriedensbruch. Man muss sich vorstellen, du machst eine Hammer-Grill-Party, ladest ein paar Leute ein und da kommt einfach eine wildfremde Frau, sagt kein Wort, setzt sie einfach dazu. Geht ja nicht, macht man nicht. Und dazu ist es ja nicht irgendeine Frau, sondern es ist eine stadtbekannte Sünderin. Kann eine Ehebrecherin sein, wobei die sind dann meistens gesteinigt worden. Man nimmt meistens an, dass das eine Prostituierte war, eine Nutte. Und da sieht man auch so ein bisschen so die Scheinheiligkeit. Hinter verschlossenen Türen hat sie gut zahlende Kunden gehabt, aber in der Öffentlichkeit nur Nasenrümpfung und Verachtung für diese Frau. Sie war unbeliebt, sie war ungebeten, sie war nicht willkommen. Und es war ihr völlig egal. Sie hat sich weder um den Gastgeber kümmert, noch um die anderen, die da dabei waren. Sie hat sich rein nur auf Jesus fixiert. Nur zu ihm wollte sie. Und dann geht sie zu Jesu Füßen, weint, trocknet die Füße mit den Haaren ab, küsst sie und salbt sie. Das nächste Fragezeichen, doch eine sehr eigenartige Sache. Und Jesus hat dann später ihr Weinen mit einer Fußwaschung verglichen, also denkt man, da muss sie schon ziemlich weinen, dass das einer Waschung gleichkommt. Warum weint sie eigentlich? Man kennt das ja von früher her noch von so einem Beatles-Konzert, wo in der ersten Reihe die kreischenden und weinenden Mädchen sind, die Idole, die Berühmtheiten. Und sie ist jetzt aber Jesus, natürlich, da ist man zu Tränen gerührt. Und sie ist jetzt eine Party-Crasherin, die kommt da rein. Hauptsache sie kommt zu ihrem Idol, sie kann ihr Idol einmal angreifen. Hinten noch vielleicht noch ein Selfie mit Jesus. Ich glaube eher nicht, dass das so war. Ich glaube, dass das ein Zeichen von ihrer Buße war, von ihrer Umkehr, von ihrer Reue. Sie war sich bewusst, dass in ihrem Leben wirklich sehr, sehr viel falsch läuft. Und sie hat auch gewusst, wo sie mit ihrer Schuld hingehen kann und hingehen muss. Und wenn es um Schuld, um Sünde, um Versagen geht, dann ist Jesus einfach immer die richtige Adresse. Das nächste Fragezeichen, was bei mir so auftaucht, ist, die hat kein Wort geredet. Es findet eigentlich überhaupt kein Gespräch statt. Und wir haben ja so ein bisschen so eine fixe Vorstellung, wie eine Bekehrung ausschauen sollte. Und ich habe auch schon ab und zu in Predigten gesagt, so ein Übergabegebet sollte drei Teile haben. Eine Entschuldigung, ein Danke und ein Bitte. Entschuldigung, dass ich mein Leben bisher ohne Jesus gelebt habe. Danke, dass er für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und bitte, dass er jetzt in mein Leben kommt und mein Leben übernimmt. Und ich glaube, das ist auch gut und richtig so. Aber es geht scheinbar auch ganz anders. Ganz ohne Worte. Weil Jesus ihr einfach ins Herz schaut. Und er weiß ganz genau, wie es in ihrer ausschaut und was ihre Beweggründe sind. Also es gibt scheinbar auch eine komplett wortlose Umkehr. Das nächste Fragezeichen, sie trocknet seine Füße mit ihren Haaren ab. Warum nimmt sie da nicht ein Handtuch? Oder wenn kein Handtuch zur Verfügung ist, man früher haben alle so weite Leinengewänder angehabt, oder mit einem Ärmel, man kann mit allem Möglichen die Füße abtrocknen, aber wer kommt drauf, mit den Haaren die Füße abzutrocknen? Also ich sowieso nicht. Und ich glaube, sonst wird kaum jemand die Haare dazu verwenden, Füße abzutrocknen. Also was soll das? Haare waren früher das Zeichen der Würde einer Frau. Und im 1. Korintherbrief schreibt Paulus, für die Frau aber ist es eine Ehre, langes Haar zu tragen, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Umhangs gegeben. Aber diese Frau, die pfeift auf ihre Ehre, auf ihre Würde. Davon hat sie eigentlich eh nichts mehr übrig. Da ist kein Funken mehr von sich selbst da, vor Ehre oder von Egoismus. Und von dem her ist sie wirklich ein Vorbild in Demut. Und dann küsst sie seine Füße. Ein Ausdruck der wirklich innigen, aufrichtigen Liebe zu Jesus. Und sie salbt seine Füße. Salböl, das war wahrscheinlich das Wertvollste, was sie besessen hat. Das war gerade gut genug für Jesus. Und der gutgläubige Pharisäer, der ist entrüstet. Auch irgendwie verständlich. Bisher war er ja vielleicht noch so im Wanken, wer ist dieser Jesus, ist da was dran an ihm oder nicht. Aber jetzt hat er scheinbar sein Urteil gefällt. Wenn er sagt, wenn der da wirklich ein Prophet wäre, dann würde er doch merken, was das für eine Frau ist, die ihn da berührt. Er müsste doch wissen, dass das eine Sünderin ist. Also er verurteilt da Jesus und er verurteilt die Frau. Seiner Meinung nach hat diese Frau keine Chance auf Annahme bei Gott. Er hat so sein fixes Gottbild und in diesem Bild, da will Gott mit Sündern nichts zu tun haben. Gott möchte rechtschaffene, fromme Menschen haben, die sich bemühen, ein redliches und gutes Leben zu leben, aber nicht mit solchen Sündern, mit solchen Pack. Und wenn er sie da als Sünderin bezeichnet, dann sagt er indirekt auch damit, dass er sich selbst nicht zu diesen Sündern zählt. Also er hat da so scheinbar ein Stufendenken, und wo er die Menschen einfach so einteilt und eingliedert. Sein Problem war, er hat sich selbst nicht erkannt, er hat Gott nicht erkannt und er hat den Sohn Gottes nicht erkannt. Er lebt in seiner eigenen kleinen Welt mit seinem Schubladendenken, wo er Menschen eben einsortieren kann, voller Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit. Und er glaubt, dass er in der Lage ist, über andere zu urteilen. Aber selbst wenn er Jesus verurteilt, wird er von Jesus nicht verurteilt. Und Jesus versucht ihm sanft auf den richtigen Weg zu bringen, dass er selbst erkennt, dass er falsch denkt. Und ich habe vor ein paar Tagen jetzt mit meinen Kindern so ein Andachtsbuch durchgelesen und da war so die Tagesüberschrift Jesus der Gentleman. Und das stimmt, Jesus ist sanft, er behutsam, er überfällt uns nicht, sondern er versucht uns langsam und sanft zu erkennen, wie wir falsch denken. Also er reagiert da keinesfalls negativ auf den Pharisäer, was er sonst oft sehr schnell gemacht hat, in diesem Fall nicht. Sondern er versucht ihm zu helfen, indem er ihm ein Gleichnis erzählt. Das Gleichnis lesen wir ab Vers 40. Simon, ich habe dir etwas zu sagen, sprach Jesus an seinen Gastgeber. Sprich, Rabbi, sagte dieser. Jesus begann, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Doch keiner von ihnen konnte ihm das Geld zurückzahlen. Da erließ er es ihnen beiden. Was meinst du, wer von beiden wird wohl dankbarer sein? Ich nehme an, dem, der die größere Schuld erlassen wurde, antwortete Simon. Richtig, antwortete Jesus Simon. Dieses Sprich, Rabbi, lässt vielleicht erkennen, dass Simon noch nicht ganz verhärtet ist. Er hat noch immer Interesse daran, was Jesus zu sagen hat. Dieses Gleichnis ist eigentlich ein relativ einfaches Gleichnis, wie die meisten. Zwei Schuldner, der eine 500 Denare, der andere 50. Das eine sind ungefähr so 1,5 Jahresgehälter, also doch Batzengeld. Das andere sind so 2 Monatsgehälter. Auch nicht wenig, aber zumindest überschaubar. Aber unterm Strich ist es egal, wie viel Schulden, sie können beide nicht bezahlen. Und damals war es dann so, wenn jemand seine Schulden nicht bezahlen konnte, dann musste er sich selbst, beziehungsweise sogar die ganze Familie, als Schuldsklaven verkaufen. Das heißt, sie haben ihr ganzes Leben lang ihre Schulden abarbeiten müssen. Ihr Glück war, die Schulden wurden ihnen erlassen. Sie waren frei. Und genau das beschreibt unseren Zustand vor Gott. Alle haben Schuld auf sich geladen, keiner kann bezahlen und Gott in seiner Gnade möchte uns diese Schulden erlassen und Vergebung anbieten. Und dann kommt die Frage, wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Damit will er ihm helfen, dass er sich quasi selbst die Antwort gibt, dass er selbst draufkommt, dass er nicht eine fertige Lehre vorgesetzt kriegt, sondern dass er das selbst erarbeitet. Und er sagt dann, ich denke, der am meisten geschenkt bekommen hat. Du hast recht geurteilt. Also Simon kann zumindest in diesem Gleichnis richtig denken, nur mit der Anwendung, da hapert es dann noch, und da hilft ihm Jesus dann auch weiter, und liefert ihm die Erklärung für dieses Gleichnis, ab Vers 44. Da drehte sich zu der Frau um. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat es gar nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit teurem Balsam eingerieben. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Also Jesus vergleicht jetzt das Verhalten von diesen zwei Personen miteinander. Simon, sehr kühl, zurückhaltend, distanziert, oberflächlich, hat keine herzliche Liebe und auch keine Schuldeinsicht. Vergebung ist für ihn persönlich kein Thema. Er hat die Realität nicht wirklich erkannt. Die Frau hingegen, die dient von ganzem Herzen voller Liebe und Hingabe und Dankbarkeit. Und sie ist sich ihrer Schuld sehr wohl bewusst. der Simon so verstockt ist und das einfach nicht so wirklich realisiert, sagt ihm Jesus dann eben die Schlussfolgerung. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ihr kennt ja alle das Lied Amazing Grace. Das wurde von John Newton geschrieben. John Newton war ein Sklavenhändler und der ist eines Tages auf hoher See in einen Seesturm geraten, hat Panik gekriegt und dort hat er das erste Mal Gott angerufen. Gott hat ihn gerettet und er hat sich dann bekehrt, hat dann gegen die Sklaverei gekämpft und hat ihm dieses Lied aus Dankbarkeit geschrieben. Amazing Grace, welch extrem große Gnade, die so einen Dreckskerl wie mich rettet. Große Vergebung, große Liebe. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Jesus liebt diesen Simon genauso, wie er die Frau liebt. Und er möchte ihm helfen, dass er ihm diese geistliche Realität erkennt, dass er sich selbst erkennt. Aber Simon ist einfach so oberflächlich und Vergebung ist für ihn kein Thema. Interessant dabei ist auch, dass Jesus diesen zweiten Satz dann nicht direkt auf Simon bezieht, sondern allgemein formuliert. Das hat, glaube ich, zwei Vorteile. Zum einen beleidigt er damit Simon nicht, er greift ihn nicht persönlich an, was immer Hilfe ist, dass er eben das besser erkennen kann. Wir wissen, wenn man persönlich attackiert wird, wird man den Rat vom anderen nicht annehmen. Wenn man das eher freundlich und eher allgemein formuliert, ist die Chance größer, dass der das annimmt. Und der zweite Vorteil ist, es bezieht sich ja nicht nur auf den Simon. Es betrifft an jeden Menschen, der dort war, bei diesem Essen und auch heute. Also die Liebe eines Menschen ist scheinbar ein Ausdruck und eine Maßeinheit, wie viel man die Vergebung seiner Sünden selbst angenommen hat. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief: Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und kurz darauf schreibt er: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Also scheinbar brauchen wir zuerst Gottes Liebe, damit wir überhaupt in der Lage sind, zu lieben. Das haben wir auch in unserem Leitbild so verankert. Die Frage an uns ist jetzt, wie viel Liebe zu Jesus und zu meinen Geschwistern habe ich in meinem Herzen? Und diese Frage, die muss ja jeder für sich selbst beantworten. Kommen wir zum letzten Punkt und damit möchte ich das jetzt einfach nochmal so zusammenfassen und zusammenbündeln. Deine Sünden sind dir vergeben. Dann sagt er zu der Frau: Ja, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich: Für wen hält er sich eigentlich, dass er auch Sünden vergibt? Doch Jesus antwortete zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Also das war nicht eine theoretische Lehrveranstaltung, sondern Jesus hat ihrer ganz praktisch und konkret ihre Sünden vergeben. Aber es war auch eine Lehre für alle Anwesenden damals und heute. Alle Anwesenden sollen einfach erkennen, dass Jesus wirklich Sünden vergeben kann, was ein Gottesbeweis ist. Und Jesus bestätigt, dass sie durch ihren Glauben die Vergebung der Sünden in Anspruch nehmen kann. Also es ist auch ein Vorbild im Glauben. Und Jesus konnte ja nur deshalb die Sünden vergeben, weil er dann einige Zeit später für ihre Sünden, für unsere Sünden, für die Sünden der ganzen Welt ans Kreuz gegangen ist. Wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er auch damals und auch heute nicht die Sünden vergeben können. Und Sünden, das ist immer so ein Thema. Wir neigen, glaube ich, immer dazu, dass wir so Sünden, so ein bisschen wie der Simon, so ein bisschen einkategorisieren. Es gibt die kleinen Sünden, die straft Gott angeblich sofort. Also ein blödes Wort, zack, Zechen angehaut, ja, kleine Sünden straft Gott sofort. ist natürlich ein Blödsinn. Dann gibt es die großen Sünden, dann gibt es die bekannten 7 Todsünden. Da waren wir früher der Meinung, diese 7 Sünden, die können überhaupt nie vergeben werden, was auch ein Blödsinn ist, weil das wäre schlimm. Wenn es manche Sünden gibt, die nicht vergeben werden können, dann gibt es keine Rettung, dann gibt es keine Umkehr, keine Möglichkeit. Es gibt nur eine Sünde, die nicht vergeben werden kann, und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und das ist eben diese andauernde, ablehnende Haltung. Wenn man die Vergebung nicht annehmen will, dann gibt es auch keine Vergebung. Aber das ist die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann. Alle anderen Sünden, ob groß oder klein, können vergeben werden. Und Sünden sind, ob groß oder klein, alle gegen Gott. Also es geht nicht darum, wie groß oder wie klein eine Sünde ist, sondern es geht darum, dass die Sünden gegen Gott sind. Ich habe jetzt da zum Schluss noch ein paar so Geschichten, die das vielleicht besser verdeutlichen. Ich muss immer wieder an den alten Pfarrer Wilhelm Busch denken. Der hat in seinen Vorträgen sehr viele Geschichten erzählt. Er war ein guter Geschichtenerzähler. Und da hat er einmal erzählt von einem Soldaten, der im Krieg da im Schützengraben liegt mit seinem Gewehr. Und dann wird er gefangen genommen, es kommt zur Gerichtsverhandlung, er kommt dann ins Gefangenenlager. Und die Frage ist dann nicht, wie viele Schüsse er abgegeben hat, ob er überhaupt geschossen hat oder wie er grundsätzlich jetzt zu dem Krieg steht. Vielleicht ist er ja grundsätzlich eigentlich ein Kriegsgegner, aber er hat halt da als Soldat sein müssen. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, welche Uniform das er angehabt hat, auf welcher Seite das er war. Und er war immer auf der falschen Seite. Und wir sind auch grundsätzlich auch auf der falschen Seite. Wir sind grundsätzlich alle Feinde Gottes. Ganz egal, wie viel oder wie oft wir sündigen. Grundsätzlich sind wir alle Feinde Gottes. Ich muss auch immer wieder an meinen Bibelschuldirektor in Australien denken. Jetzt kommt wieder Australien-Geschichte. Der hat, ich glaube, 2 oder 3 Mal sogar in einer Predigt ein Beispiel gebracht von einem berühmten Prediger, Bücherautor, der war irgendwo eingeladen in einer Kirche und war dort im Gastprediger, und nach der Predigt kommt ihm so eine wohlsituierte, feine, ältere Dame auf ihn zu und versucht mit dem Promi da ein Gespräch anzufangen. Und dann redet sie halt sehr fromm: ach, wie groß ist doch die Gnade unseres Herrn, dass er uns großen Sündern vergibt und uns annimmt. Und der Prediger sagt dann drauf: ja, das stimmt, Sie sind tatsächlich eine sehr große Sünderin. Und sie dann ganz entrüstet: how dare you, wie können Sie es wagen, mich eine große Sünderin zu nennen. Da sieht man dann eben wieder so den Stolz des Menschen. Ja, natürlich, wir sind alle Sünder, aber ich bin doch kein großer Sünder. Da gibt es doch ganz andere Kaliber. So schlimm bin ich doch ja gar nicht. Was habe ich dann Großes und Schlimmes dann? Und somit sind wir so ein bisschen wie dieser Simon. Wir kennen unsere eigene Sündhaftigkeit nicht. Wir sehen sehr schnell die Sünden der anderen, aber unsere eigene Sünde nicht so. Wir sind Sünder. Nicht, weil unsere Sünde so groß ist oder so schlimm ist, sondern weil sie gegen Gott ist, egal welche Sünde. Und somit gibt es dieses Stufensystem nicht. Das sind die kleinen Sünden, die bisschen größeren Sünden, die ganz die großen Sünden. Sondern wir stehen alle auf der gleichen Stufe. Wir stehen auf der gleichen Stufe mit dieser Nutte damals, mit Mördern, mit Männern, die ihre Frauen und Kinder schlagen, mit Nazis. Wir stehen alle auf der gleichen Stufe. Wir sind alle von Geburt an Feinde Gottes. Es gibt bei Gott dieses Stufensystem nicht. Und ich muss mich einmal wieder daran erinnern, schon einige Jahre her, da hat mich eine Arbeitskollegin einmal nach der Bergpredigt gefragt, weil ihr Sohn das in der Schule durchgenommen hat. Und dann hat sie mich gefragt: wie ist das zum Verstehen? Wenn da steht, dass wenn man eine Frau nur anschaut, ist das schon Ehebruch. Und wenn man jemanden beleidigt, dann ist das schon Mord. Das kann man ja nicht wörtlich nehmen. Also was soll das heißen? Und ich habe dann gesagt: doch, das ist schon wörtlich zu nehmen. Das, bedeutet genau das, so wie es da steht. Also vor Gott gibt es dem nicht, das sind nur Bagatellen, kleine Sünden und das ist eine große Sünde, sondern das sind alles Sünden gegen Gott. Und dann schaut sie mich fassungslos an und sagt, ja, aber wenn das so ist, dann bist du ja auch nicht besser als alle anderen. Und genau das ist nämlich der Punkt. Das ist der springende Punkt. Fromme Kirchgeher sind auch nicht bessere Menschen als andere. Wir haben nur einen Erlöser, zu dem wir kommen können und der für unsere Fehler bezahlt hat. Und deshalb können wir frei leben. Das ist der einzige Unterschied. Eine Geschichte habe ich noch. Aus meiner Jugendzeit, ich bin ja sehr wohlbehütet und christlich aufgewachsen, war eigentlich immer brav, mehr oder weniger. Und so in der Jugendzeit, so die Sturm- und Drangzeit, da habe ich mir dann gedacht, ne, vielleicht sollte ich mal Gott den Rücken zukehren. Vielleicht sollte ich mal wirklich große Sünden begehen. Dann lege ich eine große Bekehrung hin und dann bin ich ein großes Zeugnis und dann habe ich eine große Liebe für Gott. Und dann bin ich draufgekommen, was das für ein großer Blödsinn ist. Und eine Bibelstelle, die mir seitdem eigentlich immer wieder geholfen hat, immer wieder begeistert, steht im Johannes-Evangelium Kapitel 6. Da sind haufenweise Leute von Jesus weggelaufen, weil seine Lehre einfach zu hart war. Das war einfach zu heftig, da haben sie nicht mitgekommen. Sie sind wirklich scharenweise weggelaufen von ihm. Und er fragt dann seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Ihr müsst es nicht bleiben. Jüngerschaft, Nachfolge, das ist freiwillig. Ihr könnt es gehen. Wollt ihr auch gehen? Und Simon Petrus sagt dann, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und wenn man das erkannt hat, was soll man dann noch? Wo soll man dann noch hingehen? Was soll man sonst noch anderes tun? Wir brauchen keine großen Sünden begehen, um Sünder zu sein. Wir brauchen keine große Bekehrung, um errettet zu sein. Wir müssen nur glauben und erkennen, wer Jesus ist. Wir müssen uns selbst erkennen, wie wir sind und dann die Vergebung annehmen und wertschätzen und mit Jesus leben. Möge Gott uns dabei helfen, dass wir immer wieder auf Jesus schauen, dass wir uns selbst erkennen, dass wir ihn erkennen und dass wir Gottes Gnade und Vergebung annehmen und wertschätzen. Dass wir nicht vergessen, was er für uns getan hat. Zu viele Menschen schätzen nicht, was sie eigentlich haben. Es wird alles selbstverständlich. Und sobald etwas selbstverständlich ist, schenkt man den Dingen, Menschen oder Gefühlen oder auch der Gnade Gottes keine Beachtung mehr. Lernen wir unsere Rettung einfach wieder neu schätzen. Amen.